Das Buch erscheint im Springer Verlag in der Edition Rechtsextremismus und wird angekündigt als Beitrag zur Rechtsextremismusforschung. Was genau ist eigentlich Rechtsextremismus?
Das ist eine gute Frage, weil das beschäftigt uns ja in dem Buch auch. Ich habe mich in meinen Arbeiten, also man kann sagen eigentlich so von der Wende 89, da oder kurz vor der Wende hatte ich die ersten Interviews mit Nazischlägern in Erfurt gemacht. Das ist dann erst später im Januar 1990 veröffentlicht worden. Und ab da an habe ich mich mit meinem Team eigentlich an der Definition von Wilhelm Heidmeier gehalten, die er 89 und dann nochmal 92 in mehreren Publikationen veröffentlicht hat. Und da kann man sehr einfach sagen, Rechtsextremismus hat also zwei Bestandteile. Einmal diese Ideologie der Ungleichwertigkeit. Da würden wir heute sagen, das ist das, was Heidmeier und seine Leute über 10 Jahre hinweg als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit untersucht haben. Ideologie der Ungleichwertigkeit heißt nichts anderes als eine Begründung dafür, warum Fremde von uns abgelehnt werden müssen, und zu den Fremden gehören Juden, gehören in dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit Schwule und Lesben, gehören Behinderte dazu. Also dieses Feld ist ja dann sehr auseinandergefaltet worden. Also das ist dieser erste Bestandteil, Ideologie der Ungleichwertigkeit. Aber zum Rechtsextremismus wird diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erst dann, wenn auch eine Gewaltaffinität dazukommt. Das heißt also, wenn die Leute mit ihrer Ideologie ihre Gewaltbereitschaft, ihre Gewaltakzeptanz und unter Umständen auch ihr Gewalthandeln begründen. Also diese beiden Aspekte spielen für uns auch nach wie vor eine große Rolle in den Studien ab 2001, 2002. Ist leider, also das hat jetzt nichts mit Heidmeier zu tun, das sind also andere Arbeiten, zu denen ich auch den Thüring-Monitor zähle, hat eigentlich vorrangig diese Ideologie der Ungleichwertigkeit, also diese Abwertung der anderen, eine besondere Rolle gespielt. Und leider ist da auch der Rechtsextremismus nur auf diese Ideologie hin verkürzt worden. Der NSU hat uns gezeigt, dass wir auf diesem Gewaltauge doch über Jahre hinweg blind waren. Und das betrifft auch meine eigenen Forschungen.
Das heißt, dieser Punkt, wo es dann um die Gewaltbereitschaft geht, das ist der Punkt, in dem sich Rechtsextremismus abgrenzt von, ich sag mal, konservativem oder rechtem oder auch nur rechtspopulistischem Gedankengut.
Das würde ich erstmal so einfach sagen, ja, es ist so, weil wir finden in einigen rechtspopulistischen Bewegungen doch sehr starke Ablehnungen von Fremden genereller Art, von Ausländern, von Flüchtlingen. Das ist ja auch das Thema bei Pegida, nicht, wo es also um die Rettung des Abendlandes geht, weil man einfach Angst vor der Islamisierung hat, die in der Folge der Flüchtlingsproblematik vielleicht über uns hereinbricht. Und wenn man mal davon ausgeht, also ungefähr 1,2 Millionen Flüchtlinge hat Deutschland im vergangenen ja aufgenommen. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Aber die Angst, dass sozusagen diese 1,2 Millionen Flüchtlinge nun jetzt die Islamisierung nach Deutschland bringen, die ist, glaube ich, nicht berechtigt. Der größte Teil von den Flüchtlingen, wir haben eine kleine Studie jetzt im Rahmen einer Masterarbeit gemacht, die hängen an ihrer Heimat, die fühlen sich nicht glücklich in Deutschland und würden gern, wenn wieder Frieden in ihrer Heimat wäre, zurückgehen.
Nun ist das, was Sie da gesagt haben, ich sag mal in Anführungsstrichen recht wissenschaftlich geprägt. Wie sieht es denn auf der staatlichen oder juristischen Seite aus? Wird da Rechtsextremismus auch so definiert oder ist das nochmal eine andere Nummer?
Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer, weil da berühren Sie ja jetzt einen ganz wunden Punkt, der mich auch immer ganz kribbelig macht. Sowohl die Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz und so weiter, aber auch die Politik richtet sich ja nach einem sogenannten Extremismusmodell, das in der Folge dazu führt, dass man eigentlich sagt, Links- und Rechtsextremismus, das sind die Pole, in der Mitte ist sozusagen die gute Gesellschaft zu Hause und Links- und Rechtsextremismus haben nichts am Hut mit den Grundrechten, die auch in der Verfassung, im Grundgesetz Deutschlands verankert sind, und man vergleicht sozusagen Links- und Rechtsextremismus bei diesem Extremismusmodell auch sehr schnell. Das findet übrigens dann auch seinen Widerhall, wenn man sich die Verfassungsschutzberichte anguckt, obwohl es da auch eine Änderung gegeben hat. Da wird über Links- und Rechtsextremismus und seit einigen Jahren auch über den Islamismus berichtet. Aber was eigentlich da passiert, wenn man solche Vergleiche anstellt zwischen Links- und Rechtsextremismus, ist zunächst einmal, dass man Birnen mit Äpfel vergleicht. Man kann ja alles miteinander vergleichen, das ist ja ganz gut so. Aber die Folge ist ganz praktisch dann auch und hautnah und manchmal auch schmerzhaft zu spüren, weil man nämlich davon ausgeht, zu sagen, also der Linksextremismus ist genauso eine große Bedrohung für die Gesellschaft und für die Demokratie wie der Rechtsextremismus. Das heißt, die Anhänger dieser Extremismustheorie neigen hin und wieder, mal ich drücke mich ganz vorsichtig aus, neigen hin und wieder auch dazu zu sagen, also die Gefahren, wie gesagt, gehen von beiden aus und sie negieren dann eigentlich auch die Zahlen, was die rechtsextremen Straftaten betrifft, die wesentlich höher sind als die aus der, was auch immer das ist, linksextremen Szene.
Da haben Sie mir jetzt quasi schon eine Frage vorweggenommen, die ich für später geplant hatte, weil das nämlich eine Diskussion ist, die in meinem persönlichen, privaten Umfeld auch gerade sehr, sehr, ich sag mal, angeregt geführt wird. Weil also häufiger werden mal so Aussagen getroffen wie, ob Linksextremismus oder Rechtsextremismus, beides ist einfach scheiße. Aber es wird sich dann halt auch gleich wieder darüber aufgeregt, dass Links- und Rechtsextremismus miteinander gleichgesetzt werden. Ich persönlich verstehe immer noch nicht, warum man eine Aussage wie, dass beides einfach scheiße ist, nicht so stehen lassen kann.
Das ist eine gute Frage. Na, also würde es auch erst einmal so stehen lassen und würde dann im nächsten Schritt, wenn wir also erstmal in der Ruhe stehen und gucken, mir dann doch tatsächlich die Bedrohungspotenziale genauer angucken. Das heißt also, mich nach den Fakten richten. Ja, und bei aller Kritik, Bundeskriminalamt bemüht sich seit Jahren doch, die Statistiken immer besser zu machen. Und die zeigen eben eindeutig, dass die, wie ich schon sagte, die rechtsextremen Straftaten und die rechtsextremen Gewalttaten, also sozusagen die Unterform der Straftaten, dort, wo wirklich Gewalt angewandt wird gegen all die, die sozusagen nicht zu den guten Menschen aus der Sicht der Rechtsextremen gehören, dass diese Zahlen wesentlich höher sind als aus der linksextremen Szene. Und ich sagte ja, was auch immer das ist, weil die linksextreme Szene halt eigentlich nicht diese, ja, sagen wir mal, diese Konsistenz besitzt. Da haben sie ganz unterschiedliche Ideologieangebote. Kampf gegen den Faschismus, Kapitalismuskritik, Kampf gegen das Establishment. Also man kann sozusagen, wenn man wirklich das Label Linksextremismus mal nimmt, kann man da keine großen Gemeinsamkeiten zwischen diesen unterschiedlichen Milieus und sozialen Bewegungen entdecken. Aber diese Gemeinsamkeiten, diese Bänder, die gibt es schon bei den Rechtsextremen, die ja mittlerweile auch sozusagen ihre Brückenschläge hin zum Rechtspopulismus pflegen.
Ich fand es ganz interessant, dass das Buch zwar mit Rechtsextremismus und nationalsozialistischer Untergrund überschrieben ist, aber im Vorwort dann gleich als erstes Bezug genommen wird auf Pegida und AfD. Und das mögen zwar nicht die allersympathischsten Gestalten unter der Sonne sein, aber mit Rechtsextremismus scheinen die doch erstmal nichts zu tun zu haben. Wo sind denn aus Ihrer Sicht die Verbindungslinien zwischen NSU, Rechtsextremismus, AfD und Pegida?
Sie haben völlig recht. Also ich denke, ich neige natürlich manchmal auch sozusagen als wütender Zivilbürger dazu zu sagen, also die Pegida-Leute bewegen sich auf dem Rechtsaußen-Level. Aber natürlich habe ich auch die Pflicht und die Verantwortung als Wissenschaftler, da differenzierter hinzugucken. Und da zeigen natürlich die Zahlen und auch die wenigen Studien, die ja auch nicht repräsentativ sind. Also das, was die Dresdner machen, das ist sehr löblich, aber sie sagen ja selber, ihre Ergebnisse sind nicht zu verallgemeinern. Also sie treffen dort, wenn sie Interviews machen, auf die, die auch bereit sind, mit Wissenschaftlern zu reden. Und das sind auch die, die eigentlich nicht die Lügenpresse für alles verantwortlich machen. Also sie treffen dort auch Leute, die besorgt sind, die Angst haben, die Angst vor Fremden haben. Und Angst vor Fremdheit ist zunächst mal noch nicht Feindschaft gegenüber Fremden. Aber ich denke, das Problem besteht darin, dass es wechselseitige Bemühungen gibt von Pegida-Leuten, auch von einigen AfD-Leuten, Brückenschläge hin zum Rechtsextremismus zu suchen und auch vom Rechtsextremismus viel stärker noch diese Brückenschläge versucht werden zu, wie Sie sagen, der Allgemeinheit der Bürger. Das steckt ja schon in der Programmatik der NPD. Und diese Programmatik der NPD ist natürlich auch von einigen anderen rechtspopulistischen Bewegung übernommen worden, Kampf um die Köpfe, Parlamente und die Straße. Das heißt also sozusagen, sie wollen Anerkennung, Akzeptanz in der sogenannten Mitte der Gesellschaft finden, was auch immer das ist. Das heißt, sie brauchen sozusagen diese Zustimmung, um auch ihre eigene Existenz zu begründen. Und da sehe ich, glaube ich, tatsächlich auch die Problematik. Und wenn Sie jetzt auf den NSU noch zu sprechen kommen, dann muss ich natürlich sagen, also dass der NSU über die Jahre hinweg morden konnte, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir und dass auch die Sicherheitsbehörden, ja, das ist ja nun auch eigentlich Fakt, immer in der falschen Ecke gesucht haben Und ich muss ehrlich gestehen, auch ich habe Ende der 1990er Jahre in einem Interview mal gesagt, als ich gefragt wurde, ob die Rechtsextremen beispielsweise, die sich in Jena zu etablieren versuchten, ob von denen terroristische Gefahr ausgeht, habe ich gesagt, nein. Und da habe ich mich geirrt. Das heißt also, wir als Gesellschaft und auch als Zivilgesellschaft oder viele in der Zivilgesellschaft waren sich dieser Gefahr nicht bewusst. Und da gibt es, glaube ich, auch in dieser Mehrheitsgesellschaft oder gab es in der Mehrheitsgesellschaft lange Zeit auch nicht diese Sorgen. Und das sehen Sie jetzt, dass aus diesen Sorgen nicht nur Ängste geworden sind, sondern auch Zustimmung zum Teil, wenn Pegida und ich muss es auch sagen, auch bei der AfD, bei den Demonstrationen oder rund um solche Demonstrationen auch Gewalt angewandt wird und niemand dort oben auf der Bühne steht und sagt, wir grenzen uns von dieser Gewalt, die sich um unsere Demonstrationen herum ereignen, ganz deutlich ab. Also dieses deutliche Wort vermisse ich bei den Pegida oder Sygida oder bei anderen Gida-Bewegungen ganz explizit und ich vermisse es eigentlich auch bei der AfD.
Bei der AfD kann ich Ihnen dazu noch was sagen, weil ich immer direkt bei diesen Demonstrationen vor Ort bin. Sie grenzen sich tatsächlich nicht von dieser Gewalt ab, sondern sie versuchen das Spielchen umzudrehen. Ja. Sie versuchen sich selbst in die Opferrolle zu stecken und erzählen dann von der Bühne herunter, dass Provokateure unter sie geschmuggelt wurden, die die Gewalt ausgeübt haben sollen.
Naja, ich meine, das ist ja dieses Moment, dass in einigen rechtspopulistischen Bewegungen natürlich eine große Vorliebe bezüglich irgendwelcher Verschwörungstheorien sehr deutlich ist. Und man macht natürlich für die Probleme, die sie selber verursachen, sehr häufig die anderen verantwortlich. Also diese Verantwortungszuschreibung, das ist, glaube ich, auch in anderen Zusammenhängen sehr schön zu beobachten. Und manchmal natürlich auch nicht nur schön zu beobachten, sondern macht einen wütend und macht einen auch traurig darüber. Ich sehe momentan in Deutschland einen großen Angriff auf die Demokratie, die eben nicht nur, dieser Angriff, der nicht nur von den Pegida-Bewegungen und den Sygida und Legida-Bewegungen ausgeht, sondern ich sehe das auch bei rechtspopulistischen anderen sozialen Bewegungen und Parteien.
Wir kommen ein bisschen näher auf den NSU zu sprechen. Inwieweit hat denn das Auftauchen des nationalsozialistischen Untergrunds die Rechtsextremismusforschung beeinflusst oder verändert?
Das ist auch eine sehr gute Frage, weil sie mich natürlich auch ganz persönlich betrifft. Ich habe das letzte große Projekt 2002 abgeschlossen. Da hatten wir in den deutschen Justizvollzugsanstalten fremdenfeindliche Gewalttäter interviewt. Das war bis dato die größte Interviewstudie. Die Interviews gingen zum Teil 4 bis 6 Stunden. Und dann hatte ich und auch meine jungen Kolleginnen und Kollegen, wir hatten einfach die Nase voll. Also, dass wir uns gesagt haben, nee, das ist nicht das Ding, was wir weiterhin beforschen wollen. Wir schließen es damit ab. Wir haben relativ gute Daten, die sagen, wo kommt denn sozusagen auch die Motivation von fremdenfeindlichen Gewalttätern her? Welche Karrieren haben sie genommen? Ich habe mich dann in meiner Forschung auf der einen Seite mehr dem Antisemitismus zugewandt und auf der anderen Seite stärker auch medienanalytischen Fragestellungen. Und dann kam der NSU. Und das war für mich und auch für mein Team sozusagen Anlass, wieder neu anzufangen mit der Rechtsextremismusforschung. Und die Rechtsextremismusforschung generell in Deutschland hat, glaube ich, auch durch den NSU einen ganz entscheidenden neuen Antrieb bekommen, dass man sich nämlich gesagt hat, wir haben die Anetta Kahane von der Amadeo Antonio Stiftung hat einmal in einem Beitrag eines Buches von Wilhelm Heidmeier darauf aufmerksam gemacht, dass es gut war, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft zu suchen und zu finden und dort zu analysieren, aber dass tatsächlich wir auf diesem Gewaltauge blind gewesen sind und nicht mehr sozusagen auch die Extremen, eben die möglicherweise rechtsextremen Terroristen stärker beachtet haben. Das ist, glaube ich, ein Problem gewesen, das durch den NSU erkannt wurde. Und da haben sich dann doch einige neue Forschungen auch etabliert. Ganz abgesehen davon, es gab ja, wie ich vorhin schon sagte, auch noch sozusagen die rechtspopulistischen sozialen Bewegungen oder überhaupt rechtspopulistische und rechtspopulistisch nahe Ideen, die möglicherweise auch dazu geführt haben, dass Sicherheitsbehörden immer woanders gesucht haben. da hat sich auch ein starker Impuls gezeigt. Also da haben sich die Forschungen auch, glaube ich, neu aufgestellt, was möglicherweise auch das Bedrohungspotenzial durch rechtspopulistische Bewegungen in Deutschland betrifft.
Sie haben gerade gesagt, Sie hatten die Nase voll und haben Ihre Studien in dem Bereich niedergelegt und dann kam der NSU und Sie haben wieder angefangen. Hat denn der NSU quasi die Ergebnisse Ihrer vorherigen Arbeit in irgendeiner Art und Weise angegriffen oder widerlegt, sodass Sie da nochmal ran mussten?
Ja, das war natürlich so, nicht? Also ich meine, wir haben vor dieser großen Interviewstudie, von der ich schon sprach, haben wir anonyme Befragungen, anonyme Studien, repräsentative in Deutschland gemacht. Wir haben relativ repräsentative Jugendstudien in Thüringen gemacht und wir haben jährlich auch immer die Befragungen zum Jugendmilieu in Jena durchgeführt, kleinteiliger noch auch Interviews mit den Akteuren der unterschiedlichen jugendlichen Subkulturen in Jena, auch in Lobeda und Vinzala. Und möglicherweise, wir haben, was gute wissenschaftliche Praxis ist, die Personaldaten anonymisiert, die sind also nicht mehr zurückzuverfolgen. Aber ich denke, bei den Interviews mit den Jugendklicken in Jena waren auch Leute dabei, die sozusagen zum Umfeld von Cepe, Bönhardt und Mundlos gehörten. Und wie gesagt, ich war also der Meinung, da muss man was dagegen tun. Ich fand auch die akzeptierende Sozialarbeit als so eine Grundphilosophie des Umgangs der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit den rechten Kids nicht für angemessen. Aber was ich nicht gesehen habe, dass sich aus diesem jugendlichen subkulturellen Milieu tatsächlich dann auch mörderische Gewalttäter entwickeln konnten, Das war für mich nicht vorstellbar und der NSU hat mich eines Besseren belehrt. Das heißt also, um es mal ganz deutlich zu sagen, wir haben möglicherweise auch jahrelang an der eigentlichen Problematik vorbeigeforscht, ohne die Probleme wirklich sehen zu können.
Meine nächste Frage mag vielleicht ein bisschen blauäugig erscheinen, aber ich stelle sie trotzdem mal. Können Sie als Extremismusforscher in Bezug auf den NSU eigentlich was zur Diskussion oder zur Aufklärung beitragen oder können Sie diese Dinge und diese Vorgänge im Grunde nur, ich sag mal, aus der zweiten Reihe analysieren?
Also zunächst mal, ich bin ja kein Extremismusforscher, ne? Also wenn ich das wäre, würde ich ja sozusagen auch ein Anhänger dieser Extremismustheorie sein. Und zur eigentlichen Frage, ja, ich denke, Sozialwissenschaft in diesem Felde ist leider immer hinterherhinkend, ne? Da trifft das, glaube ich, schon zu, was Sie sagen. Also, dass wir sozusagen in der zweiten Reihe stehen, weil uns auch nicht die Zugänge möglich sind, die beispielsweise Sicherheitsbehörden haben. Ich habe mich Anfang der 90er Jahre ganz entscheidend und entschieden dagegen gewehrt, dass wir irgendwelche falschen Biografien uns basteln, um sozusagen als Undercover-Agenten diese Interviews mit den jugendlichen Kids durchzuführen. Dagegen habe ich mich ganz entschieden gewehrt, weil es solche Versuche auch in den Sozialwissenschaften gab, also sich einfach in die Jugendkultur hineinzubewegen und dann zu gucken, was da passiert und nicht deutlich zu sagen, wir kommen hier mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Na, wir stellen uns also auch mit unseren Klarnamen und mit unseren Vorhaben vor. Das war das, was ich immer wollte. Und wenn man es so macht, nicht, wenn man also mit einem wissenschaftlichen Anspruch, ohne sich verbiegen zu wollen, diese Bewegungen, diese Milieus, diese Subkulturen beobachtet und analysiert, dann steht man immer in der zweiten Reihe. Man bekommt Aussagen, auch bei diesen Interviews mit den fremdenfeindlichen Gewalttätern, die man nicht vollständig auf Wahrheit überprüfen kann. Man ist auf diese Aussagen angewiesen. Wir sagen dann, okay, Sie wollen ja mit diesen Aussagen sich auch in einer besonderen Art und Weise darstellen. Aber ob es wirklich so gewesen ist, wie Sie es darstellen, können wir nicht überprüfen. Also insofern stehen wir schon in der zweiten Reihe. Das sehe ich jetzt auch in einem ganz anderen Projekt. Ich bin momentan in einem Projekt beschäftigt, das sich mit den Dschihadisten in Deutschland beschäftigt. Und auch da haben wir das gleiche Problem, nicht? Also da kann man immer wieder sagen, Sicherheitsbehörden sind möglicherweise näher dran, lassen aber uns nicht reingucken. Es wäre mal ganz gut, wenn Sozialwissenschaftler mit ihrer wissenschaftlichen Analytik auch an empirische Daten herankämen, die eigentlich von den Sicherheitsbehörden sozusagen unter Verschluss gehalten werden.
Wir kommen mal wieder zurück zum Buch. Das Buch versammelt verschiedene Texte von verschiedenen AutorInnen und das nicht ohne Grund, denn im Prinzip ist es die Dokumentation einer Tagung, die im Sommer 2014 stattgefunden hat. Ja. Welche Schwerpunkte haben Sie dabei gesetzt?
Also zunächst mal ging es wirklich darum, dass wir das war auch für mein Team wichtig, gucken wollten, was ist denn in den letzten 20 Jahren an Rechtsextremismusforschung passiert? Wie sind die Befunde zu beurteilen? Auch im Hinblick auf den NSU, wie ich schon sagte, nicht? Was haben wir getan, um solche Probleme zu erkennen? Wir haben sie leider nicht erkannt. Das ist also ein Schwerpunkt, der auch im ersten Kapitel eine große Rolle spielt. Also sozusagen die Aufarbeitung des Forschungsstandes. In einem zweiten Punkt ging es uns darum zu gucken, wie sehen die Trends denn aus? Ich habe mich ja auch lange, gerade in den 1990er Jahren, immer dagegen gewehrt, Ost- und Westdeutschland so pauschal zu vergleichen. Ich habe gesagt, wir gucken eher auf die Regionen. Wir gucken also sozusagen kleinteiliger. Da gibt es dann möglicherweise gar keinen großen Unterschied zwischen Regionen in Sachsen-Anhalt und solchen vielleicht in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile bin ich auch der Überzeugung, dass es tatsächlich auch einen großen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland gibt, was Rechtspopulismus und Rechtsextremismus betrifft. Das ist also ein weiterer Schwerpunkt im Buch. Wir haben dann in einem weiteren dritten Punkt uns mit Arbeiten beschäftigt, die sich also unmittelbar dem nationalsozialistischen Untergrund zuwenden und zugewandt haben. Da geht es beispielsweise um die Rekonstruktion einer kriminellen Karriere, am Beispiel von Uwe Böhnhardt oder der Dirk Labs, der ja als Mitautor dieses tollen Buches über den NSU geschrieben hat, der hat sich mit dem Verfassungsschutz und dem NSU beschäftigt und hat dort eigentlich nochmal deutlich gemacht, auch der Thomas Krumpke in einem Beitrag, wie also Verfassungsschutz da versagt hat, beziehungsweise auch versagen wollte, also wie es da auch möglicherweise nach wie vor noch unklare Verbindungen gibt. Und abgeschlossen wird dieser dritte Teil von einem ganz spannenden Projektbericht, wie sozusagen in Sachsen sich junge Leute bemühen, im öffentlichen Raum, gerade auch in Chemnitz, auf den NSU aufmerksam zu machen und das mit künstlerischen Mitteln, die Leute aufzurütteln und zu sagen, schaut mal, die haben unter euch gelebt und gewohnt und mit euch gefeiert oder euch mit euch erzählt. Es ist also auch ein Teil von eurer Geschichte. Das sieht man ja auch in Jena sehr schön, dass die Jenerinnen und Jener sehr froh waren, dass es also die Zwickauer Zelle ist und nicht die Jenaer Zelle, also zumindest so als Bezeichnung. Aber die Jenerinnen und Jener, die müssen sich auch diesem Thema stellen. Ne? Also, und das wird eben, wie gesagt, in diesem dritten Teil so unter einer künstlerischen, sehr schönen Arbeit vorgestellt. Vierter Teil des Buches, da geht es um gesellschaftliche Reaktionen auf Rechtsextremismus, Rechtspopulismus. Auch ein sehr interessanter Beitrag von der Britta Schellenberg zur Lügenpresse, zum Rechtsextremismus und Rassismus in den Medien. Da muss man ja immer wieder sagen, egal wie die Medien berichten, die Rechtsextremen betrachten das als Bestätigung. Sie sind sozusagen wieder in der medialen Öffentlichkeit präsent, also man kann kritisch oder zustimmend über Rechtsextremismus und auch über fremdenfeindliche Gewalttaten so im Kontext der Flüchtlingsproblematik berichten, egal wie die Rechtsextremen und die gewalttätigen Fremdenfeinde fühlen sich da bestätigt. Das ist also auch ein Schwerpunkt. Samuel Salzborn beschäftigt sich aus einer soziologisch-philosophischen Perspektive mit völkischen Verschwörungsfantasien, auch im Kontext von Pegida. Und was auch interessant ist, sozusagen im vierten Teil dieses Buches wird einmal geschildert, welches Potenzial denn das politische Kabarett hat, wenn es um die Thematisierung von Rechtsextremismus oder hier um NSU geht. Und das wissen wir ja natürlich sozusagen als aufgeräumte und wache Bürgerinnen und Bürger. Kabarett kann doch auch einiges bewegen. Das wird sehr schön dargestellt. Und im letzten Kapitel geht es um Prävention und Intervention. Prävention und Intervention gegen Rechtsextremismus in den unterschiedlichen Bundesländern. Und ich glaube, so der Kerngedanke dieses letzten Kapitels oder dieses letzten Beitrages besteht darin, dass man, wenn man wirklich gut präventiv arbeiten will, und es gibt ja eine ganze Menge von Programmen. Es gibt eine sehr engagierte Zivilgesellschaft, auch in unserem Freistaat Thüringen. Aber das Ziel muss eigentlich immer wieder sein, Demokratieförderung und Demokratiekompetenzen zu entwickeln. Das gilt jetzt vielleicht sogar noch stärker, wenn es auch darum geht, einen großen Teil der Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben wollen, zu integrieren. Auch da ist Demokratiekompetenz gefragt und da müssen sich auch die Bildungsträger mal was einfallen lassen, wie denn Demokratiekompetenzen gefördert werden können. Das Landesprogramm Thüringens, das ich ja auch mit gegen Fremdenfeindlichkeit richten soll, hat da auch schon ein paar ganz gute Komponenten formuliert. Aber ich denke, generell bedarf es da auch einer konzertierten Aktion der engagierten Leute im Freistaat Thüringens, aber auch in Deutschland, glaube ich, gibt es wirkliche Schwachstellen, um Demokratiebewusstsein und Demokratiekompetenzen gezielt und effizient auch entwickeln zu können. Ich glaube, da sind auch manchmal so die Verantwortlichkeitsverschiebungen oder das Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeit nicht nur in der politischen Klasse, auch im Bildungsbereich sehr ausgeprägt. Dass man einfach die Augen schließt und sagt, naja gut, also die Eltern sagen, das soll mal die Schule machen und die Schule sagt, naja, irgendwann muss auch mal die Polizei kommen oder die Politik muss mal was tun. Also da werden Verantwortungen manchmal auch sehr schnell abgegeben und eigentlich nötig ist eine, wie ich schon sagte, eine konzertierte Aktion, wo wollen wir denn mit unserem Land hin? Also was ich vermisse, das wird auch indirekt in diesem fünften Teil auch deutlich immer wieder in den verschiedenen Beiträgen formuliert. Wir brauchen Utopien. Also ich bin Großvater. Ne? Irgendwann sind meine Enkel so weit, dass sie mich fragen werden, Opa, was wird denn in 30 Jahren sein? Da kann ich nur sagen, da bin ich tot, interessiert mich nicht mehr. Nein, ich habe doch als Großvater oder als Eltern oder Großeltern auch die Verantwortung, meinen Kindern, meinen Enkeln Visionen zu vermitteln. Und diese Visionen, das können keine schwarzen sein, sondern das müssen helle Visionen sein, die wir vielleicht gar nicht mal alle umsetzen können. Da müssen wir auch nicht zum Arzt gehen, wenn wir diese Visionen haben. Aber eine Gesellschaft, die keine Utopien braucht, funktioniert nicht. Und uns fehlen diese Utopien, die auch so potenzielle Zielvorstellungen sind, wo wir in 30, 40 oder 50 Jahren sein wollen. Das hat nicht nur etwas mit Rechtsextremismus zu tun, das hat auch was mit Umwelt, Umweltschutz, mit Natur zu tun und so weiter. Da vermisse ich also vieles, was ja visionär sein könnte. Und wie gesagt, da muss man nicht zum Arzt gehen.
Damals im Sommer 2014, da konnten Sie noch nicht wissen, welchen Weg die AfD, speziell auch in Thüringen unter der Leitung von Björn Höcke, noch einschlagen würde. Wenn Sie heute erst damit anfangen würden, dieses Projekt anzugehen, diese Tagung und das Buch vorzubereiten, würden sich diese Entwicklungen nochmal anders darauf auswirken?
Ich denke schon. Also wir sitzen jetzt gerade, ich weiß nicht genau, ob wir das hinkriegen, bis zum 15. April wollen wir einen Projektentwurf abschließen und abschicken und wollen uns da bewerben für ein größeres Forschungsprojekt, das also auch wieder so einen Ost-West-Vergleich beinhalten soll. Also ein regionaler Vergleich. Wir suchen also dann in den alten Bundesländern und in den neuen nach Regionen, Schwerpunktregionen. Und dieses Projekt, das wir jetzt schreiben, ist natürlich ganz stark geprägt, auch von den Erfolgen der AfD in den drei Bundesländern, in denen jetzt Wahlen waren. Und da sehe ich also genau das, was ich anfangs schon sagte. Es macht mich schon ziemlich wirr und manchmal auch ein bisschen ängstlich, wenn ich auch in meinem Nahraum, im Freundeskreis vielleicht, diese großen Sympathien bezüglich der AfD und auch der Pegida sehe. Und sage, also Leute, wenn ihr in Dresden euch vor die Semperoper stellt und sagt, also eigentlich mit denen, die da oben auf der Bühne sind, haben wir nichts zu tun, aber mit dem Grundgedanken sympathisieren wir, dann müsstet ihr euch da überlegen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Dass ihr sagt, also wir sind keine Rechtsextremen, aber wir wollen keine Flüchtlinge in dieser Stadt haben, das ist doch eigentlich eine Schizophrenie. Also anders gesagt und auf Ihre Frage bezogen, ich glaube, wir würden diese Tagung tatsächlich auch noch stärker ausrichten auf diese Brückenschläge zwischen Rechtsextremismus und rechtsextremen Bewegungen und rechtspopulistischen sozialen Bewegungen und Milieus.
Wie kann es eigentlich sein, dass sich in Deutschland rechtes Gedankengut und rechter Terror in einer derartig unverhohlenen Hochkonjunktur befinden, wie wir es aktuell erleben, so kurz nach dem Bekanntwerden der NSU-Verbrechen?
Das ist auch wichtig, nicht? Also weil man wirklich sagen muss, also wenn man jetzt mal sich wieder die offiziellen Statistiken anguckt, dass im Jahre 2012, also ein Jahr nach Aufdeckung des NSU, die rechtsextremen Straftaten tatsächlich auch angestiegen sind, nicht zurückgegangen sind. Dass also offenbar ein großer Teil der Rechtsextremen das auch als Bestätigung ihrer Existenz und ihrer Taten betrachtet haben, ist die Frage, glaube ich, sehr berechtigt. Sie hat aber nicht nur etwas mit der deutschen Situation zu tun, sondern wir beobachten ja in Europa tatsächlich so einen großen, starken, ausgeprägten Rechtsruck, die Erstarkung der rechtspopulistischen Bewegungen in Frankreich, in Skandinavien, auch in Holland und Belgien. Natürlich auch in besonderem Maße in Osteuropa, also wenn Sie an Ungarn denken oder wenn Sie an Polen denken. Das ist, glaube ich, auch so ein Hintergrund, der für die Rechtspopulisten in Deutschland auch eine Bestätigung ihrer Ideen und ihrer Vorgehensweise ist. Da kann man nicht nur seine Brille nur auf Deutschland fokussieren, sondern muss da auch, glaube ich, Europa mit hinzunehmen, zumal ja auch die rechtspopulistischen Bewegungen und auch die rechtsextremen Bewegungen in Deutschland international oder zumindest europaweit auch ganz gut vernetzt sind. Real, aber auch virtuell, also real sozusagen, dass sie auch gemeinsame Aktionen machen, tatsächlich vor Ort und virtuell natürlich, dass da die sozialen Medien natürlich einen großen Resonanzboden auch darstellen, der also auch diese Vernetzung natürlich noch stark ermöglicht.
Medienberichten zufolge sollen in Deutschland derzeit zwischen 300 und 500 Rechtsradikale untergetaucht sein und die Frage steht natürlich im Raum, ob uns da nicht irgendwo ein neuer NSU ins Haus steht. Sehen Sie diese Gefahr auch gegeben?
Ich bin ja eigentlich von Natur aus ein Optimist, ne? Dass ich also sage, auf der einen Seite, ich hoffe jedenfalls, dass Sicherheitsbehörden aus der Aufdeckung des NSU gelernt haben, obwohl es sicherlich immer noch einige Schlapphüte gibt, die sagen, also wir machen unser eigenes Ding, da sind wir also auch der Öffentlichkeit und auch der Zivilgesellschaft gegenüber nicht verantwortlich. Also wie gesagt, ich bin da Optimist, dass sie gelernt haben. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist eine Demokratie, so wie unsere verfasst ist, auch immer gefährdet, weil es immer diese Betriebsrisiken gibt, dass wenn man Demokratie tatsächlich so lebt, wie sie gelebt werden müsste, das heißt also auch sozusagen den sogenannten Andersdenken eine Stimme zu geben, um an Rosa Luxemburg zu erinnern, ne? Das gilt natürlich ganz besonders natürlich auch in einer Demokratie. Und mit Blick auf AfD müssen wir natürlich auch sagen, also wir, oder auch auf jetzt im Zusammenhang mit dem NPD-Verbot, müssen wir natürlich auch sagen, also eigentlich muss so eine Stimme geäußert werden dürfen und gehört werden können. Also insofern gibt es, wenn eine Demokratie gut funktioniert, auch immer das Risiko oder das sogenannte Betriebsrisiko, wie der Soziologe Leggevi das mal gesagt hat, das Betriebsrisiko, dass die, die eben eigentlich nicht mit der humanistischen Idee der Demokratie einverstanden sind, sich vielleicht zu stark äußern und dann auch Einfluss auf Mehrheitsgesellschaft nehmen können, das Risiko steckt in der Demokratie drin. Und insofern steckt möglicherweise auch das Risiko in einer Demokratie drin, dass es einzelne Leute oder kleine Gruppierungen gibt, die sich das Recht anmaßen, ihre abwegigen und demokratiefeindlichen Ideen unter Umständen auch mit Gewalt umzusetzen. Mit anderen Worten, also die Gefahr, dass es auch in Zukunft zu möglicherweise rechtsextremen terroristischen Gewalttaten kommen kann, die ist nicht null.
Sie haben eben das NPD-Verbot schon angesprochen, beziehungsweise es ist ja noch kein Verbot, es ist erstmal nur ein Verbotsverfahren. Mhm. Aber nehmen wir mal an, die NPD wird verboten. Was könnte das denn für die rechtsextreme Szene in Deutschland bedeuten?
Ich bin da ja auch sehr ambivalent. Auf der einen Seite sage ich ja, ich begrüße diesen Versuch, diesen erneuten Versuch, die NPD zu verbieten. Ich weiß aber auch, dass das nur eine symbolische Handlung sein kann, mit der man Rechtsextremen zeigt, die Demokratie wehrt sich. Sie wehrt sich in dem Falle aber gegenüber einer Partei, die wirklich als NPD ja kaum großen politischen Einfluss hat. die Gefahren, die die Demokratie in Deutschland ausgesetzt ist, die kommen ja aus einer anderen Ecke. Also würde, wenn das NPD-Verbot erfolgreich durchgeführt würde, würden natürlich, und das passiert ja zum Teil auch schon, würden sich die Anhänger in anderen sozialen Bewegungen wiederfinden, in beispielsweise in der Partei Die Rechte. Das passiert ja schon, ne, dass sie sozusagen sagen, also wir ziehen uns stärker aus dieser NPD zurück und versuchen uns anderswo zu etablieren und möglicherweise wieder auch diese Brückenschläge, die ich ja mehrfach schon erwähnt habe, mit zu bearbeiten hin zu den rechtspopulistischen Bewegungen. Rein faktisch würde die Gefahr nicht geringer werden. Es ist eine symbolische oder eine Symbolik, die, glaube ich, eher sich an die Mehrheitsgesellschaft richtet, also wir tun was, ne, um die Demokratie zu sichern. Ob sie wirklich dadurch gesichert wird, das bezweifle ich.
In der Ankündigung Ihres Buches wird davon gesprochen, dass das Buch neue Präventions- und Interventionsansätze liefern würde. Und Sie haben jetzt vorhin schon gesprochen davon, dass man die Demokratiekompetenz fördern müsste und dass wir Utopien brauchen. Aber inwiefern sind denn die Ansätze in Ihrem Buch tatsächlich neu?
Ah ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen werbewirksam uns verkaufen wollen. Ich denke aber, dass gerade in dem Beitrag von dem Kurt Möller auch neue Ansätze insofern formuliert werden, weil er eigentlich auf auch noch einen anderen wichtigen Schwachpunkt aufmerksam macht, der bisherigen Präventions- und Interventionsansätze, dass sie nicht genügend theoretisch unterfuttert sind. Also, dass man also wirklich eine theoretische Grundlage hat, um zu sagen, so und nicht anders müssen wir es machen. Und auf der anderen Seite auch der Möller, wie ich das vorhin schon sagte, auf diese konzertierten Aktionen aufmerksam macht, also sozusagen sich die Experten für Interventionen und Prävention auch stärker mal vernetzen müssen, um in kollektiver, gemeinsamer Arbeit neue Programme zu entwickeln. Es wird viel Geld ausgegeben und es zeigt sich aber, dass ein großer Teil der finanzierten Programme oder Projekte nicht so effizient sind, wie man sich das ursprünglich erhofft hat.
Als wie wahrscheinlich sehen Sie es denn an, dass diese Ansätze tatsächlich auch von den entsprechenden Stellen wahrgenommen werden und umgesetzt werden und dann auch fruchten?
Naja, da bin ich nicht ganz so optimistisch, wie ich es eigentlich sonst bin. Ich habe eher den Eindruck, es gab schon mal aufgeschlossenere Zeiten oder Zeiten, in denen Politikerinnen und Politiker gegenüber solchen Aktionsprogrammen auch aufgeschlossener war. Also das ist die Zeit der SPD-Grünen-Regierung gewesen, das waren auch die Anfangszeiten der Großen Koalition. Ich hoffe, dass auch gerade in der Diskussion um das Landesprogramm in Thüringen da von der rot-rot-grünen Koalition neue Impulse ausgehen. Also da bin ich sehr optimistisch. Da sieht man zumindest bei den Politikerinnen und Politikern ein großes Verständnis für neue Ideen und dass sie eigentlich auch bereit sind zu sagen, ja, wir brauchen dafür auch die wissenschaftliche Unterstützung und die wissenschaftliche Begleitung, was neue Präventions- und Interventionsansätze betrifft.
Am Ende des Buches haben Sie auf eine Zusammenfassung oder ein Schlusswort verzichtet und Heinrich Heine zitiert. Warum?
Jetzt muss ich aber erst mal gucken. Ich muss mal ganz schnell im Manuskript. Das war ursprünglich im Manuskript vorgesehen. Das ist vom Verlag gestrichen worden.
Ah, okay.
Ja, genau. Den Heine haben die, glaube ich, rausgenommen. Ich wollte das, also es war ja auch eine Idee von mir. Ich wollte eigentlich mit dem Heine-Zitat deutlich machen, dass sozusagen der, ja, es ist ja ein Kampf um Humanismus, ein Kampf um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, also wenn man die Ideale der Französischen Revolution nimmt, und dass dieser Kampf nicht nur ein neuer ist, sondern dass er eine Geschichte hat und dass er immer wieder geführt werden muss. Das ist das, was ich auch mit dem Betriebsrisiko meinte. Also Demokratie muss immer wieder neu erkämpft werden, weil sie eben so ein auch so ein labiles Gleichgewicht ja beinhaltet, auch programmatisch beinhalten muss, nicht? Also wir grenzen nicht gleich jemanden aus, der mit dieser Demokratie nicht am Hut hat. Ne? Also wir auch physisch grenzen wir ihn nicht aus, dass wir sagen, also dann verlass doch die Republik, nicht? Oder dann sagen wir, also die Sachsen können sich ja vielleicht im anderen Land anschließen. Also das wäre ja völlig undemokratisch, nicht? Also dass Kabarett so etwas sagen darf, ist ganz legitim. Aber diese Labilität in der Demokratie, das ist also das, was und dieser Kampf um den Erhalt der demokratischen Grundprinzipien ist etwas, was historisch gedacht werden muss und deshalb also dieses Heine-Zitat.
Sie haben vorhin erzählt, dass Sie Ihren Enkelkindern gerne noch Utopien mit auf den Weg geben würden und ich würde Sie jetzt auch nicht um ein Schlusswort herumkommen lassen wollen und mit Gerhard Seyfried fragen, wo soll das alles enden?
Ja, es darf ja nicht enden, ne? Also die Welt ist in Aufruhr. Also ich denke, die Probleme, die wir in Deutschland haben, sind so kleine Probleme gemessen an denen, was im Weltmaßstab passiert. Die meisten Deutschen können sich nicht vorstellen, auf der Flucht sein zu müssen, weil Krieg im Lande ist und weil Mord und Totschlag passieren. Also insofern kann der Kampf um positive Utopien eigentlich nie aufhören und meine positive Utopie, tja, die hat natürlich was auch mit alttestamentarischen Vorstellungen zu tun, dass es vielleicht doch mal Zeiten geben könnte, in denen jetzt metaphorisch gesprochen das Lamm und der Löwe gemeinsam auf einer Wiese weiden und sich friedlich ins Auge blicken können.
Es gibt jetzt bestimmt noch eine ganze Menge Dinge, die ich Sie noch nicht gefragt habe, auch wenn wir schon sehr lange miteinander gesprochen haben. Aber gibt es denn noch abschließend etwas ganz Spezielles, was Sie unbedingt noch loswerden möchten, zum Beispiel, weil es in der Debatte bisher einfach viel zu wenig berücksichtigt wird?
Na, das hat auch noch mit Ideen zu tun, die wir jetzt forschungsmäßig gerade umzusetzen versuchen. Uns interessiert natürlich ganz stark, welche Rolle die sozialen Netzwerke spielen in diesem Kontext. Und da wird natürlich sehr häufig immer nur auch so auf in so einer pessimistischen Sichtweise auf Facebook, Twitter und andere sozialen Medien geschaut. Ich denke aber, dass in diesen sozialen Medien nach wie vor auch ein großes Potenzial für diese positiven Utopien drinsteckt. Ich habe um die Jahrtausendwende ein großes Projekt gehabt, das hatte gar nichts mit Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus zu tun, sondern wir haben ein Internetprojekt gemacht mit Schülerinnen und Schülern aus 4 europäischen Ländern. Und in diesem Zusammenhang bin ich zu meiner Schande, muss ich das gestehen, erst damals auf den Howard Rheingold, den Vordenker der virtuellen Realität, aufmerksam geworden. Und Howard Rheingold war in den 60er, 70er Jahren Hippie in Kalifornien und meinte dann so in den 90er Jahren, also 94, 96, hat er da so mehrere Bücher auch in Deutsch veröffentlicht und meinte, ja, also diese virtuelle Realität, das war für uns die Idee, wenn schon nicht in der Realität diese Humanität und die Gleichberechtigung durchgesetzt werden kann, dann vielleicht in den virtuellen Netzen, dass sich diese Utopie auch nicht realisiert hat oder noch nicht realisiert hat, das muss man natürlich auch zugeben. Aber wir wollen uns momentan auch damit stärker beschäftigen, welche positive Funktion denn die sozialen Netzwerke haben können, um auch an der demokratischen Gestaltung der Gesellschaft mit teilnehmen zu können oder mitarbeiten zu können.